Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert.
Sowas gibt es nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können.
Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in 2 Wochen.
Wichtig ist auf dem Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
1, 2, 3. Das war eine der unsynchronsten Klatscher, die wir je hatten, und damit herzlich willkommen in Folge 98 des einzigen informativen und gleichzeitig mit Weißwein fürs Leben daherkommenden Fußball-Podcast. Mein Name ist Peter und ich rede heute mit dem lebenserfahrenen Part dieser Folge. Herzlich willkommen, Pillow.
Einen wunderschönen guten Abend, ein herzliches Glück auf an alle Schalker, an alle 3-Punkte-Holer, an alle Hacken-Virtuosen. Glück auf!
Ihr merkt schon, ich stelle jetzt keinen Dritten hier vor, der Nico ist in USA. Wie soll das anders sein? Ist da gerade beruflich unterwegs, hat uns aber eine Sprachnachricht geschickt, ist also auch im Herzen dabei, die wir an entsprechender Stelle dann reinschneiden. Aber an sich sind wir eigentlich auch froh, dass wir heute eher dann über Schalke reden können. Denn ich habe das Gefühl, da ist die Stimmung gerade so gut, als ob man WM-Halbfinale gewonnen hätte, so von außen betrachtet. Also wie gut sie nur sein kann auf dem im Tabellenkeller. Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, absolut. Ne? Also ist ja ein großes Thema. Könnte ich jetzt locker wieder 10 Minuten drüber reden. Nehme ich mir aber vor, nicht zu tun, weil, also Fakt ist halt, wir sind nach wie vor Tabellenletzte, so. Und das sollten wir uns alle nach wie vor bewusst werden und dementsprechend uns verhalten und leben, ja. Nichtsdestotrotz hat nicht zuletzt Uli Hoeneß, ja, der ab und zu auch mal was Gescheites gesagt hat, ausnahmsweise uns ja gelehrt, the trend is your friend. Ne? So, von daher, 5 Spiele ohne Niederlage, 1 Gegentor in den 5 Spielen, haben wir uns selber reingehauen, oder hat der Ralle sich mal wieder selber reingehauen? Der lief auch, er hat 4 Spiele lang, ne, war der so eine Wand, so eine Mauer und so eine Ruhe ausgestrahlt. Ich war schon so, krass, das ist doch nicht unser Ralle, Alter, was ist mit dem? Und jupp, dann im 5. Spiel haben wir wieder ein bisschen daneben gegriffen. Aber soll nichts an dem total hochverdienten und total hoch emotionalisierten natürlich auch Heimsieg gegen Stuttgart ändern. Starke, bockstarke erste Halbzeit, verdient 2-0 in Führung gegangen. Drittet hätte man sich vielleicht auch nicht drüber beschweren können. Wolf Fuß, ich habe ja wieder zu Hause geguckt, Wolf Fuß ist so eine geile Sau, ne? Ist immer noch der emotionalisierendste Kommentator, den wir haben. Ja, Drexler, im Keller brennt noch Licht. Alles sind so, ja. großes Kino. Dann in der 2. Halbzeit dann doch, Thomas Reis hat, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, haben wir dann schon gemerkt, jetzt haben wir aber zu verlieren, ne? So, da war er nicht mehr ganz so souverän. Aber am Ende hochverdienter Sieg, ganz, ganz wichtige 3 Punkte gegen einen der 5 direkten Konkurrenten, die da jetzt alle in den nächsten Wochen uns bevorstehen. Aber halt mehr auch nicht, ne? So, sind 3 Punkte, müssen wir genauso weitermachen. Jetzt Samstag 15:30 in Bochum, auch wahrscheinlich noch emotionalisierter als das letzte Spiel, nicht zuletzt auf der Vorgeschichte von Thomas Reis und so weiter und so fort. Die haben ja in Bochum hängen, habe ich heute erfahren, hängen überall große Plakate, auf denen steht, wir sind Bochum. Das ist auch eine Fallspitze in Richtung Thomas Reis, der wohl irgendwie kurz vor seinem Abgang irgendwie nochmal so etwas gesagt hatte, wie, wenn ich nicht Bochumer bin, wer denn sonst? Muss er mit sich ausmachen. Mit dieser, ne? Da haben wir ja noch einen zweiten Kollegen aus der Ecke, über den wir dann heute nochmal an anderer... Über den wir dann heute nochmal an anderer Stelle sprechen. Von daher, ja... Die Entwicklung ist total positiv. Hätte man mal nur diesen verletzungsfreien Kader und den dazugehörigen Trainer schon von Beginn der Saison gehabt, dann wären sicherlich einige Partien anders ausgegangen. Aber nützt nichts. Wir sind immer noch Letzter. Wir haben das Momentum gerade auf unserer Seite. Wir können in 5 Wochen können wir ganz, ganz anders dastehen als jetzt gerade. Teil der Wahrheit ist aber auch nach wie vor, und das vergessen gerade viele, dass die letzten 3 Spiele heißen Bayern München, Eintracht Frankfurt und Red Bull Leipzig.
Davor muss es schon eingeführt sein, ja.
Im Idealfall. Also da jetzt irgendwie mit 5-6 Punkten aus den 3 Spielen planen, puh, also da fehlt mir Stand heute dann noch ein bisschen die Fantasie. Ja, von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin jetzt schon wieder sehr, sehr heiß und sehr gehypt aufs Spiel gegen Bochum. Jetzt am vergangenen Samstag haben die 10 Schewappe im Brot, haben auf jeden Fall Kraft und Energie gegeben. Ich denke mal, dass ich kommenden Samstag das Ritual beibehalten werde. Und dann schauen wir mal, soll die nächsten 3 Punkte holen und dann ist Derby, ne? Also große Derby, kleine Derby, ja. Große Derby. Rote Pille, blaue Pille, Matrix.
Ja. Ja, Mann. Ja, wie du schon sagst, andererseits genau, gewinn das kleine Derby nächste Woche und dann tolle Differenz auf jeden Fall besser. Wir sind nur noch einen Platz entfernt und ich meine, aktuell die anderen Clubs unten stellen sich jetzt tendenziell alle dümmer an. Ganz vorneweg auch ein Verein, über den wir gleich noch reden. Bülter, habe ich gelesen, ist jetzt mit 4 Treffern der erfolgreichste Schalker Torschütze diese Saison. Hat sich auch noch ein paar Trikots verkauft am Wochenende. Gehe ich mal von aus. Bülterinho, habe ich schon gelesen.
Bülterinho, Bülti mit der Hacke. One-Touch Bülti.
Genau. War aber auch ein geiles Tor.
Ja, voll. Ja. Hat er in der zweiten Liga auch schon. Mindestens an einen erinnere ich mich. Sandhausen, ne? Ja. Ja, da erinnere ich mich an einen und eventuell war da noch ein zweiter dabei oder so. Der hat auch, ne, wo wir gerade vom Bülter reden, ich weiß nicht, ob ihr schon mal aufgefallen ist, aber der hat so ein und dieselbe Schusstäuschung, die der immer macht, in der zweiten Liga, in der ersten Liga und die immer klappt. Die kommt schon, ich habe die schon so oft gesehen, dass ich schon 2 Sekunden vorher weiß, dass die jetzt kommt. Das ist wie Robben. Robben wussten auch alle, der zieht
entweder in die Mitte, raus oder rein.
Der zieht immer in die Mitte und kannst du nicht verhindern und Bülter macht immer diese Schussfinte und kommt damit immer durch. Ich schwöre immer, musst du mal darauf achten. Er hat noch nicht einmal, seitdem der auf Schalke ist, den Ball verloren nach dieser Schussfinte. Keine Ahnung, dabei sieht sie total, naja, sieht halt so Bülter-Schussfintenmäßig aus. Ne? Aber ich hatte zu Beginn der Saison, als er in der Vorbereitung öfter mal auf der Bank sich wieder gefunden hat und so weiter und so fort, habe ich da schon gesagt, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtiger Spieler für unsere Verhältnisse und für unseren Kader. Absolut. Nicht zuletzt wegen 4 Toren.
Ja, genau. Möge diese Schusstäuschung ihm weiter Glück bringen und vor allem für die nächsten Spiele. Und dann sprechen wir uns in paar Wochen hoffentlich über den wichtigen Strichen.
Ja, Mann.
Hast du eigentlich auch einen Stadionbesuch geplant?
Ja, ich spiele gerade schon sehr konkret mit dem Gedanken, mir mal wieder zum Derby die Ehre zu geben. Allerdings weiß ich noch gar nicht, ob ich in der Woche davor überhaupt hier in Deutschland bin oder ob ich da auch wieder im Ausland unterwegs bin. Also steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen, aber ja, ich habe tatsächlich diese Saison, Wahnsinn, ne? Ich habe in der Zweitligasaison habe ich so viele Spiele mitgenommen und jetzt in der Erstligasaison noch gar keins. Ja, ich glaube, Derby wäre ein ganz guter Anlass und ja, wenn ich dann zum späteren Zeitpunkt. Aber ja, muss schon eigentlich. Wobei, ich sag dir halt auch ganz ehrlich, ne, jetzt in der ersten Liga mit dem Lauf in Anführungsstrichen, den wir gerade haben und dem, was da gerade alles passiert, da muss der Pillow gar nicht gehen. Da hast du genug Schalke im Stadion, ne? Ja, so, da hast du noch genug vor dem Stadion. In der zweiten Liga sah das ein bisschen anders aus. Von daher, doch. Aber muss zeitnah mal wieder sein. Zumal ich auch, auch da habe ich echt nochmal 2, 3, 4 Minuten gestern, als ich gebucht habe, gezögert. Aber zum Saisonfinale wird der Pillow in San Francisco und Los Angeles sein. Von daher.
Ohne Scheiß.
Ja. Hat sich jetzt irgendwie so ergeben, weil blieben nicht mehr viele Zeiträume im Sommer, außer halt die letzten beiden Maiwochen oder erste Juniwoche. Und ist auf die letzten beiden Maiwochen gefallen, wo ich auch Geburtstag habe dann und so. Letzter Spieltag ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Also natürlich werde ich die Spiele gucken, so, das ist ja gar keine Frage. Und wenn er dann nachts 3 Uhr, 4 Uhr ist, außer geht um nichts mehr und wir sind schon abgestiegen, ne, dann nicht. Aber hier vor Ort sein, werde ich definitiv nicht. Das hat ja aber letztes Jahr in der Zweitligasaison im April
auch gut geklappt.
Sehr gut sogar geklappt. Von daher schauen wir mal, hoffen wir, dass da ein guter Daumen ist.
Ja, aber ich weiß, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, mir geht's genauso, deswegen war ich jetzt diese Woche 2-mal auf dem Tivoli, weil ich mir denke, in harten Zeiten muss man hingehen, da muss man dann der Dumme sein, der hingeht, weil wenn es läuft, gehen da genug hin und prügeln sich Leute um die Karten, da kommt genug Geld in die Kasse und sorgen andere für gute Stimmung, aber wenn es wackelt, will man sich zusammenhalten und dann macht's auch Spaß, irgendwie Kumpels zu nerven, dass sie mitkommen, auch wenn die denken, ach komm, gibt doch Spannenderes. Die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, die war auch so ähnlich von Zuhörern gefragt, bei Frag den Pillow. Da gehen wir jetzt mal zu über. Ihr könnt uns bei Instagram immer mal wieder Fragen stellen, pünktlich zu unseren Aufnahmen, abwechselnd an Nico und Pillow. Heute logischerweise an Pillow. Wir haben uns auch darauf geeinigt, heute eine schnelle Runde hier zu machen, aus Zeitgründen. Deswegen haben wir auch ein paar schnelle Fragen. Ja, komm, gehen wir doch aufs letzte Spiel ein von dem User Raul Pang 1893. Wie kannst du mich als VfBler trösten, Onkel Pillow? Schaffen wir den Klassenerhalt? Was glaubst du? Also anders formuliert, wie schätzt du gerade die Abstiegslage ein im Hinblick auf Stuttgart?
Alter, ich bin so sehr mit Schalke beschäftigt, ne, dass ich habe keine Ahnung, Digga. Also ich. Wer ist denn da unten? Da unten ist Bochum, da unten ist Hoffenheim, da unten ist Stuttgart, Schalke und Hertha.
Ja.
So, dann hat in erster Linie Schalke in der Bundesliga zu suchen und in zweiter Linie Stuttgart und für mich dann auch tatsächlich in dritter Linie Bochum. So, wenn ich jetzt nach reinen Sympathiepunkten und Traditionen und so weit gehe und dann müsste Hertha und Hertha und Hoffenheim, wenn Hoffenheim absteigt, es gibt kaum Sachen, die mir noch egaler sein können. Ja. Könnten Hertha und Hoffenheim absteigen. Wir kommen ja gleich nochmal auf Hoffenheim als Team der Woche. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, so der heißeste Kandidat für durchgereicht werden. Die zweite Halbzeit von Stuttgart war jetzt nicht so verkehrt, ne? Ich meine, das hat auch viel damit zu tun, dass wir so ein bisschen den Faden verloren haben, ne? Und schon man gemerkt hat, jetzt haut der Ralle sich auch noch selber einen rein, jetzt nicht verkacken. Also nicht an roten Elefanten denken, aber erste Halbzeit war schon nichts von Stuttgart, ne? Machen wir uns auch nichts vor. Da haben wir aber auch richtig heiß drauf. Von daher, ey, keine Ahnung, wie ich dir Mut machen kann. Doch, weiß ich wohl, wenn ich mir so den Kader auf dem Papier angucke, dann sollte das eigentlich reichen. Das gilt aber auch für Hoffenheim und dass dann die Praxis immer was ganz anderes ist, als das, was auf dem Papier steht, haben wir nicht zuletzt erst beim letzten Schalke-Abstieg irgendwie gesehen. Ne? Von daher, keine Ahnung. Du, aber sei mir nicht böse, ich bin da so mit Schalke beschäftigt und so, wenn am Ende dann Stuttgart absteigen muss, damit Schalke drin bleibt, dann würde ich den halt auch kaufen. So.
Ja, ich glaube, dazu gehört aber auch, Stuttgart war in den letzten zwei Jahren immer 15. Ne? Also die können das schon da irgendwie auch alle und damit besser mit umgehen als alle anderen in der Liga. Letztes Jahr waren sie eben auch 15.
Stimmt. Das ist ein Faktor in letzten Sekunde erst gerettet da im letzten Spiel.
Ja,
ne?
Genau. Also die sind damit ja auch besser erfahren als die anderen da unten, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und dann kommen wir zur zweiten Frage. Ja, geht in gleiche Richtung. Welches Team, Villotto 96, kennen wir, war schon hier zu Gast. Welches Team schätzt du am stärksten bzw. am schwächsten für die Relegation ein?
Für die Relegation, okay.
Ich verstehe die Frage so, welches Team geht mit den meisten Coronas in das Relegationsspiel, ja oder nein, unabhängig vielleicht vom
Sport. Mit den größten Coronas Schalke, mit den kleinsten Coronas wahrscheinlich Hoffenheim.
Ja, würde ich auch genauso unterschreiben.
Aber wir sprechen von Coronas, ne? Nicht von spielerischer Qualität oder sonst, von Coronas, Schalke, als ja oder auch Bochum als erstes, so, naja, Schalke ist Momentaufnahme, jetzt gerade in diesem Moment würde ich halt sagen Schalke, ne, am meisten und am wenigsten Hoffenheim, kann in vier Wochen schon wieder anders aussehen.
Hendrik fragt, wie schätzt du denn die Relegationspaarung ein, Stand heute?
Also
im Blick auf die zweite Liga?
Ja, Darmstadt, Hamburg haben jetzt unentschieden gespielt und Darmstadt Erster, Hamburg Zweiter, Dritter ist, das habe ich schon wieder vergessen, Heidenheim. Das haben wir doch nicht nur letzte Saison, das haben wir doch in den letzten 4, 5, 6 Saisons gelernt, da jetzt drüber zu sprechen, irgendwie Anfang März, wer dann am Ende da Dritter wird und in der Relegation, keine Ahnung, Digga, keine Ahnung. Ich bin aber so optimistisch jetzt gerade im Moment, dass, also wenn Schalke in eine Relegation müsste, das ist egal, wer da kommt, kann Hamburg kommen, kann sie alle kommen, interessiert nicht. Ja. Jetzt gerade würde ich sagen, interessiert nicht.
Frankie fragt, Meinung zu Effenberg, der hat Fährmann als schlechten Torwart bezeichnet.
Ja, ich hörte davon. Weißt du, was er konkret gesagt hat?
Nee, aber ich werde es mal ganz schnell nebenbei checken.
Wollte gerade sagen, lass doch mal die paar Sekunden nehmen wir uns mal, weil ich hatte es im wie heißt das hier nochmal, nicht Sky 90, Doppelpass, ne? Im, ja. Sport 1 Doppelpass oder das gesagt haben. Ich habe so eine Schlagzeile gesehen auf, meint man gar nicht, dass ich da ab und zu noch drauf gehe, auf Facebook, ja. Fudgebook, wie man in der Türkei sagt. Mhm. Und hat dann aber nicht gereicht, um drauf zu klicken und den gesamten Artikel zu reden, weil das ist halt der Effe, der sagt halt viel, wenn der Tag lang ist, ne? Mhm. Ich würde schon gern wissen, woran er das festmacht und was da jetzt konkret mit gut oder schlecht meint, ne? Also steht in der Bundesliga im Tor und hat die letzten 4 Spiele vor jetzt dem, bevor sich das Ding selber reingehauen hat, 4-0 gespielt, ne? Also
okay, ich lese hier vor.
Ja, mach mal.
Ich zitiere, also ich habe die Watz zitiert wiederum, Stefan Effenberg. Er ist kein sonderlich guter Torwart, aber das ist ein anderes Thema, sagte Effenberg. Ich verfolge ihn schon lange Zeit. Ich sage, dass Ralf Herrmann kein guter Torwart ist. Da sind sie dort auch nicht gut aufgestellt, aber so etwas solltest du pauschal im Kader halten. Ein guter Torwart ist nicht nur oben in der Tabelle wichtig, sondern auch im Abstiegskampf. Hinten raus wird die Entscheidung sein, wer der bessere Torwart ist. Der Trainer steht aber auch irgendwann unter Druck, wenn du vorher 45 Tore mit Schwolow kassierst. Ja, für Effenberg sei Herrmann nur ein okay Torwart.
Ja, boah, das ist halt ganz viel subjektives Empfinden und sehr unkonkret, ne? Also, wo Ralf Herrmann schon immer seine Schwächen sicherlich hatte, ist bei der Spieleröffnung, ne? Bei allem, was mit Fußballspiel zu tun hat, wobei er da, und da kannst du dann wirklich, auch schon zu seinen besten Zeiten vor ein paar Jahren davon sprechen oder das in Frage stellen, ob das Bundesliga tauglich war, ne? Sobald er dann mal ein Spiel eröffnen sollte oder einen langen Ball geschlagen hat. Das hat sich jetzt zu meinem großen Erstaunen tatsächlich mit 34 Jahren nochmal geändert und zwar zum Positiven. Da scheint er tatsächlich nochmal dran gearbeitet zu haben. Ralf Herrmann ist, nachdem dann seine wirklich starke Zeit vorbei war, die ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, ne? Irgendwie so, ich würde mal sagen, von Lebensalter 26 bis 29, 30 oder so, das war, glaube ich, so seine beste Zeit.
Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal von dir, ich weiß nicht mehr genau, bei welcher Plattform das war, da wurdest du auch im Fußballkontext gefragt. Und ich glaube, vielleicht war es sogar WM 2014, da hast du gesagt, das Internet vergisst nicht, du würdest Herrmann auch mit zur WM nehmen. Kann das
ja
sein?
Ja. Es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, als dritter Torwart hätte Ralf Herrmann sich, das war eine bestimmte Saison, wo er echt richtig bockstark war, seine gerade genannten Schwächen ausgeblendet, dass er sich eigentlich aufgrund von Leistung verdient gehabt hätte, bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein, ohne irgendwelche Ansprüche auf im Tor zu stehen oder so, ist ja Quatsch. Aber ja, da habe ich ihn, glaube ich, als Nummer 3 gesehen damals. Und aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, nämlich Spieleröffnung und alles Fußballerische, hat Jogi Löw davon auch immer abgesehen, weil ich dann auch nachvollziehen konnte. Aber rein vom Torwartspiel her war der schon mal ein richtig, richtig guter Bundesliga-Torwart, so Punkt. Jetzt ist er 34 und hat schon seit mehreren Jahren immer mal Beulen drin, wie jetzt zuletzt auch gesehen. Du hast aber auch gesehen, dass ihm das mit der Erfahrung, die er heute hat, jetzt nicht mehr umhaut, ne? Also 2 Minuten später hat er dann schon relativ stark einen Ausgleich verhindert. Und dadurch wieder Ruhe reingebracht und wieder Sicherheit ausgestrahlt. Steht und fällt alles mit der Aussage, ist kein guter Torwart. Wo setzt du gut an? So, wenn mich jetzt einer fragen würde, ist Ralf Herrmann ein Bundesliga-tauglicher Torwart? Da würde ich schon zu einem Ja tendieren, ja. Obwohl wissend, wie alt er ist und, ne, und so weiter und so fort.
In dem Sinne widersprechen wir der Effenberg. Dann noch die Frage von Sorenzo, die nehmen wir als letzte Frage. Hast du auch geweint am Samstag?
Ja, nein, Alter. Nochmal. Ich habe nicht geweint. Ich habe beim 1-0 mich so gefreut und so laut geschrien, dass ich bis Sonntagmorgen noch hier so ein ekelhaftes Kratzen im Hals hatte, was bei jeder Zigarette gestört hat. Und ich mich immer so räuspern musste. Nein, ich habe nicht geweint, natürlich nicht, gibt auch keinen Grund zu weinen. War ein sehr emotionaler Sieg und sehr wichtiger Sieg, aber mehr jetzt auch halt einfach noch nicht, ne? So, als das Spiel vorbei war, waren die Gedanken direkt so, okay, jetzt Bochum weghauen. Aber was da für eine Power, was da für eine Macht hintersteckt, ist ja das, was ich nie müde werde zu zitieren, was da für ein Potenzial und für eine Macht und für eine Power und für eine Emotionalität hinter FC Schalke 04 steht, hat man da mal wieder gesehen. Auch so das reißt ja auch Leute mit, die jetzt nicht per se Schalke-Fans sind oder so. Beste Beispiel Wolf Fuß beim 1-0 und so. Also das reißt Menschen halt mit. So, ich habe ihn noch nie so schreien gehört und so eskalieren gehört, wenn, ohne jetzt irgendwie mal böse zu wollen, aber Leipzig in der Champions League das 1-0 macht in einem wichtigen Spiel oder so. Das ist halt ein anderer Film.
Apropos, das nächste Mal wird Pelo emotional eine Träne durch das Gesicht fahren, wenn er im Cabrio durch Los Angeles fährt und zeitgleich Schalke gegen Leipzig mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig festmacht.
Oh ja, Digga, dann nehme ich Dingens. Also, dat, was ist das denn dann? 27. genau, dat, da bin ich schon in L.A. dann, nicht mehr in San Francisco. Da bin ich in L.A.
und dann... So dann 11 Uhr, 12 Uhr, ne?
Nee, ich nahm mitten in der Nacht, ja, 9 Stunden zurück. Also 15.30 Uhr ist, was ist das? 6 Uhr, nee, sag doch 6.30 Uhr, ne? Ja. 15 minus 9 ist 6. 6.30 Uhr heißt, Spiel wäre dann so um 8.30 Uhr zu Ende und da könnte man dann schon mal, aber wir sind diesmal ein bisschen abseits mit dem Airbnb. Wir waren jetzt die letzten Mal immer in Glendale, was relativ zentral ist, aber jetzt sind wir im Topanga Canyon, so schon fast Malibu. Mhm. Aber auch da kannst du ein Autokorso durch die Hills starten, ne? Also ein Autokorso, so von daher.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, wenn es da irgendwas gibt, ich weiß nicht, welches soziale Netzwerk da die beste Plattform für, was dann Twitter ist, aber ich glaube, so Schalke-Fans in LA oder sowas, kriegst du doch auf jeden Fall welche zusammen für ein Korso.
Müsste man, ja, jetzt wo du das sagst, müsste man, lass mal im Hinterkopf mal. Halt, also, das wäre so ein Highlight. Ne? 20 Autos, ey, wenn ich dann so eine richtige Wetten-das-Wette, Alter. Ja. Wetten, dass sie es nicht schaffen, an einem Samstagmorgen um 8.30 Uhr in Malibu 20 Autos mit Schalke-Fädchen. Ich bezahle einfach so irgendwelche... Lowriders. Ja, ich guck mal, vielleicht, ich kenne mittlerweile mehrere von den Dodgers-Kneipen, wo die Jungs sind, das ist ja auch blau-weiß und ja. Vielleicht kann ich da ein paar von den Latino-Jungs aktivieren mit ein, zwei Lowriders oder so. Ich weiß, wo die chillen, ich habe die mal gesehen an so einem Park, da treffen die sich immer mit ihren Autos und hören Musik und machen halt ihr Ding so, weißt du, ja, vielleicht geht da was.
Ja. Ja, die zeigen sich gerade Hacken, Tor-Videos aus Gelsenkirchen gegenseitig. Hast du das gesehen am Wochenende?
Ja. Hey, hombre, diese Bulter.
Ja. Und damit springen wir kurz, apropos Traditionsvereine, blenden wir euch an der Stelle eine Grußnachricht von Nico ein. Die hat er gerade aufgenommen in Atlanta. Viel Spaß damit.
Hallo, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Schöne Grüße aus Atlanta. Ich bin in Amerika. Andere Zeitzone, anderes Wetter und wenig Fußball geguckt. Deswegen macht es nicht viel Sinn, wenn ich jetzt hier anfange, mit euch Experten über Fußball zu reden. Eine Sache kann ich euch aber sagen. Der SV Werder Bremen hat am 22. Spieltag 30 Punkte und 11 Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Vor ein paar Jahren hat uns das in die Situation gebracht. Ich glaube, da waren es weniger Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber die Punktzahl, das Pillow gesagt hat, das reicht locker für den Klassenerhalt. Genau wie die Kollegen von der Deichstube, glaube ich. Und ich mich auch ziemlich sicher und ruhig gefühlt habe und gedacht, das klappt. Aber natürlich immer mit meiner Grundangst, die ich habe. Die hat dazu geführt, dass wir in die zweite Liga abgestiegen sind. Der Rest ist Geschichte. Dieses Jahr stehen wir wieder da. 22. Spieltag, 30 Punkte. Das heißt, wir müssen bis zum 24. Spieltag einfach noch ein paar Punkte sammeln. Vielleicht bin ich dann ein bisschen ruhiger. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ich hoffe, dass Schalke mitspielt, denn das, was sie im Moment machen, gefällt mir da schon sehr, sehr gut. Denn ich habe da länger drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ob ein Podcast über zwei Ligen hier sinnvoll ist. Also Pillow, wir sollten schon in einer Liga bleiben. Sorg mal dafür. Nicht, dass wir da irgendwie in Probleme kommen. Ich muss weiter. Team, ruft mich. Wir müssen weiter produzieren. Nächste Woche bin ich auch noch mal raus. Danach bin ich wieder da. Bis dahin, gehabt euch wohl. Nur der SVW.
Wir sind wieder zurück in Deutschland. Danke, Nico, für deinen unermüdlichen Einsatz. Und wir reden nun über einen Verein, der ein bisschen weniger Tradition mitbringt. Auch blau-weiß ist und gerade stark in der Krise steckt. Der erste Verein in der Geschichte der Bundesliga, behaupte ich, der mit 5 Niederlagen in die Rückrunde gestartet ist. Wir sind beim Hoffenheim, bei der TSG, die aktuell noch auf dem Relegationsplatz stehen, auch mit 19 Punkten. Das heißt, potenziell in weniger als einer Woche punktgleich dann eben mit Bochum und Schalke. Da gibt es aber aktuell der Trend, nicht der Friend. Und die Statistiken sind alle dagegen und auch jede Statistik des aktuellen Trainers spricht für Abstieg. Ja.
Absolut. Absolute, also wenn ich jetzt gerade auf Hoffenheim, wie gesagt, ich bin halt sehr, sehr auf Schalke fokussiert derzeit oder schon die letzten Wochen. Aber du siehst schon, wie die, ich habe halt immer so wahrgenommen, sind sie da in der Tabelle, jetzt sind sie da, jetzt sind sie da unten angekommen. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, ist übrigens unser Team der Woche, jetzt sind sie da angekommen, dass sie die letzten 12 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Der Trainerwechsel, der ja ne, in solchen Situationen dann turnusmäßig vollzogen wird mit Pellegrino Materazzo, der ja auch Abstiegskampf erfahren ist schon ein Stück weit, hat gar nicht gezündet. Pellegrino Materazzo hat alle seine, hat seine drei ersten Spiele alle drei samt verloren. Das ist bisher nur Markus Weinzierl, damals bei Stuttgart, gelungen. Am Ende stand ein Abstieg für Stuttgart. Genau. Stand ein Abstieg am Ende. 12 Niederlagen oder 12 nicht gewonnene Spiele in Folge bei Hoffenheim ist Vereinsrekord in der Bundesliga aus, ich weiß gar nicht, 2009, 2010. Und da kann man dann schon, na, muss man vielleicht mal, ich will es hier nicht Hoffenheim zum Traditionsverein nennen, aber na, die gehören ja schon ein bisschen, noch, schon länger dazu. Die sind jetzt schon eine gewisse Zeit in der Bundesliga. Aber ja, also ne, Vereinsrekord eingestellt. Wochenende kommt Mainz, gibt's da wieder auf die 12, ist der Vereinsrekord gebrochen. All das in Summe, ne? Also 12, 13 Spiele nicht gewinnen, neuen Trainer holen, der drei Spiele verliert, ein Kader, der auf dem Papier in einer ganz anderen Tabellenregion unterwegs sein sollte, im Winter hier wahrscheinlich den offensiv wichtigsten Mann mit Giorgino Ritter abgegeben und so weiter und so fort. Da kommen ganz, ganz starke Erinnerungen an Schalke 2020, 2021 hoch, ne? Also da muss man schon die Parallelen klar erkennen und aussprechen. Was soll ich sagen? Mir persönlich soll es recht sein. Ne? Also das ist halt, was ich vorhin schon gesagt habe. Du hast halt, und das war ja auch ein Riesenfaktor bei der Schalker-Misere, im Schalker-Abstieg. Du hast ja da Fußballer gehabt, ob jetzt Amina Ried, Ozan Kabak, der jetzt übrigens auch wieder bei Hoffenheim ist. Ne? Vielleicht liegt das auch Sebastian Rudi, der jetzt auch wieder bei Hoffenheim ist. Ne? Ja. So, und mit dem du, also spätestens mit dem kannst du im Abstiegskampf gar nichts anfangen, Digga. Gar nichts anfangen. Sebastian Rudi wirkt zumindest auf mich immer wie so ein emotionales Wrack, sogar dann, wenn es gut läuft, so ganz nah am Wasser gebaut, sehr zerbrechlich und so weiter und so fort. Mit solchen Leuten wird halt schwierig im Abstiegskampf. Ne? Und dann sind da einige ja durchaus begabte Fußballer, ist Kramaric etc. pp., Ilas Bebu und so. Das sind ja schon Leute, die wissen, wo das Tor steht und das auch schon jahrelang unter Beweis gestellt haben, die aber allesamt meines Wissens sich noch nie in so einer Abwärtsspirale befunden haben und im Abstiegskampf sich auskennen. Da sind halt andere Attribute gefordert, ne, als hier das schöne Spiel, auf das wir ja später auch nochmal zurückkommen. Ich will jetzt nicht zu dramatisieren, aber alarmierende Zeichen für Hoffenheim. Ich als Schalker weiß da genau, wovon ich spreche. Also ja. Die sollen zusehen. Oder die müssen zusehen. Oder sollen nicht zusehen, weil dann, ne, also darf gerne durchgereicht werden, ja.
Ich würde sagen, es ist ziemlich selten, dass die mal schlechter als Platz 11 waren, seitdem sie vor knapp 13, 14 Jahren in die Bundesliga aufgestiegen sind. Einmal haben sie Relegation gespielt, das war gegen Kaiserslautern damals mit Markus Gisdol. Der hat damals, haben die schon mal gerettet. Ja. Also in ihrer dritten Saison, habe ich gerade mal nachgeguckt. Oder vierte war es, ja. Also Saison 12, 13. Okay. Aber ansonsten, also waren ja auch schon mal Dritter, ne? So ist ja gar nicht.
Ja.
Also einer der ganzen Vereine, die direkt durchmarschiert sind in der zweiten Bundesliga. Wahrscheinlich Leipzig auch, ne? Ja.
Ja, klar. Waren ja auch ähnliche Mittel, mit denen das geschehen ist. Sag mal schnell, ich meine so, ich bin, weiß Gott, kein Hoffenheim-Experte, aber ich meine im Ort zu haben, noch vor der Saison, dass es da schon konkret eher um europäisches Geschäft ging. Ne? Also von daher, naja, und das kriegt dann mal aus dem dafür zusammengestellten Kader, kriegt das mal aus den Köpfen raus und kriegt da mal Abstiegskampf rein. Ne? Also kann ich mich nur wiederholen, mir sollt recht sein.
Ja, nee, bin ich bei dir. Also aus fußballtraditioneller Sicht bin ich da komplett dabei. Aus gleichem Grund, Sandhausen kann auch gerne in die dritte Liga runtergehen. Und in Hoffenheim auf jeden Fall, da gibt es keine Kurve, die dich dann da irgendwie anpeitscht, um jeden Spiel und um jeden Preis Punkte zu holen, sondern eher genau das Gegenteil. Dass da die Zuschauerzahlen immer schlechter werden. Wobei ich da auch gerade keine Zahlen im Kopf habe. Also schreibt uns da gerne, falls ich mich da gerade vertue. Und in Hoffenheim das Stadion konstant voll bleibt. Bin ich bisher auch noch einmal. Warst du schon mal da? Ja, ich bin auch in Mannheim auswärts vor ein paar Monaten, da bin ich dran vorbeigefahren. Also siehst du direkt von der Autobahn.
Ja, ja, vorbeigefahren bin ich auch schon mal, ja. Aber noch nie drin gewesen. Ne?
Springen wir zum nächsten Thema. Und da geht es auch um finanzielle Mittel auch. Und zwar auf die Insel, würde ich sagen. Und wir haben überlegt, ob wir über Super League reden oder Premier League. Und haben uns dann aber auf die Premier League geeinigt. Die wollen uns jetzt wirklich alles nehmen. Also selbst Fußball kann nicht mehr Fußball sein, sondern das Ministerium für Kultur, Medien und Sport feiert die Neuausrichtung als, Zitat, die radikalste Transformation in der Historie des englischen Fußballs. Denn die wollen jetzt genauer kontrollieren, was da in der Liga abgeht und welche Besitzer, Clubbesitzer dort wie agieren können.
Ja, puh, das ist auch wieder so eine vielschichtige Nummer. Ne? Aber erstmal muss man vielleicht noch dazu sagen, als wir drüber diskutiert haben, ob wir jetzt über die Premier League oder über die Super League sprechen sollen, kam auch irgendwann die Frage im Raum, was konkret ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Ne? Aber nein, Spaß beiseite. Der englische Premierminister, der neue, will diese Woche Donnerstag, wenn ich es richtig im Kopf habe und deswegen unser Moment der Woche, will ein Vorschlag oder basierend auf einer von Fans initiierten Studie aufgrund von zwei Vereinen, die Matsche gegangen sind, Konkurs gegangen sind in den unterklassigen Ligen. Und da gab es dann eine Studie dazu und die hat wohl grobe Missmanagement und grobe Fehlstände im wirtschaftlichen Bereich aufgedeckt und das nimmt Premierminister und englische, britische Regierung jetzt zum Anlass zu sagen, okay, hier in den ersten 5 Profiligen, also Premier League plus 4 runter.
Schon sehr krass finde, bis die fünfte Liga, ich weiß gar nicht, wie die heißt.
Ja, aber die da in der 5. Liga, Digga, die geben so viel Geld aus wie bei uns in der 2. Ne? So, ja. Das ist halt das Ding. Wollen da jetzt quasi Lizenzierungsverfahren, die gar nicht im Verband liegen, sondern in die Regierung auf die Beine stellen, wollen, weiß nicht, ob ich jetzt sagen sollte, eine Art Financial Fair Play in England. Also man kennt ja die konkreten Vorschläge auch noch nicht, aber wollen da auf jeden Fall was machen, um solche Geschichten wieder bei diesen zwei Vereinen, um die es in der Studie ging, zu verhindern, das Ganze wieder gesünder werden zu lassen, das Spiel auch, oder wie hat Sunak das genannt, das schöne Spiel auch für die kommenden Generationen zu erhalten und so weiter und so fort. Und das hat halt unfassbar viele Schichten. Also das Erste, was passieren wird, wird eine gewisse Fraktion wird schreien, der Staat kann sich doch hier nicht in die freie Marktwirtschaft einmischen, das geht gar nicht. Und was ein valider Punkt ist, aber dass das auch an anderen Stellen passiert und gang und gäbe eigentlich ist halt auch Teil der Wahl. So, das ist schon mal die erste Komponente. Aber die zweite Komponente, oder eine weitere Komponente, und die für mich eigentlich am amüsantesten ist, Wie willst du das denn machen? Wo wollt's denn jetzt den Zollstock ansetzen, ohne dass Minimum die Hälfte dieser Liga eine Saison nach im Krafttreten dieses Lizenzierungsverfahrens keine Lizenz mehr bekommt? So. Also du kannst ja jetzt entweder nur irgendwo ansetzen, wo du sagst, okay, das ist hier nach gesundem Menschenverstand und gesunden wirtschaftlichen Maßstäben, ist hier so eine Grenze, wie auch immer die definiert ist, und alles, was drüber springt, kriegt keine Lizenz. So, was ist denn dann mit Chelsea? Was ist denn dann mit Man City? Was ist denn dann mit Manchester United? Was ist denn dann mit Newcastle United? Ich könnte jetzt aufhören und bräuchte eine zweite Hand, um weiterzuzählen. Kannst du nicht machen, so, weil dann hast du keine Premier League mehr. Alternative dazu ist doch, du setzt so hoch an, dass das Ganze schon wieder eine Farce ist und alle dabei sind und eventuell im Bestfall noch dafür gesorgt wird, dass von dem, was eh schon viel zu viel ausgegeben wird, nicht noch darüber hinausgeschossen wird. Aber auch da bin ich dann ziemlich optimistisch, dass das auch da wieder Mittel und Wege geben wird. Da gibt ja durchaus spitzfindige Wirtschaftsberater und Anwälte, die da halt auch wieder Sachen finden werden, um das Ganze auszuhebeln und so weiter und so fort. Von daher, Digga, ist das bestimmt ein sehr romantischer und gut gemeinter Gedanke. Und das macht sich als Politiker sicherlich auch gut, ne, oder damit stehst du in England als Politiker sicherlich ganz gut da in der Öffentlichkeit, wenn du den Fußball retten willst und
das schöne... Ein geileres Thema gibt es eigentlich nicht. Also vor allem auch, dass man sich vorstellen muss, dass Johnson das Thema schon angegangen war und dann eben durch seinen Rücktritt im vergangenen Sommer ein bisschen vergessen geraten ist und dann jetzt der neue Premier meinte, was machen wir denn jetzt mal? Wir retten das einfache Volk und holen uns den Fußball zurück und schießen noch nebenbei gegen ausländische Investoren. Keiner geht ja eigentlich nicht. Ne?
Also, ja, sagen. Die Komponente darfst du nämlich auch nicht vergessen. Wobei er ja tatsächlich erwähnt hat, dass schon wichtig ihm ist und der Regierung wichtig ist, dass die Liga und die Vereine natürlich weiterhin attraktiv bleiben für Investoren. Und ist jetzt gerade auch alles ganz, ganz viel Mutmaße, worüber ich oder wir hier sprechen. Dafür müssen wir jetzt erstmal ein paar konkrete Vorschläge sehen und die können dann auch sicherlich noch zigtausend andere Menschen auf der Welt besser bewerten als ich. So, dafür gibt's ja ausgebildete Berater und Wirtschaftsdiplom-Inhaber etc. pp. Aber für mich wirkt das Ganze schon A, sehr populistisch in erster Linie und B, habe ich da doch, Stand heute zumindest, noch sehr, sehr große Zweifel dran, dass das A, so umzusetzen ist, wie viele Fans sich das vielleicht wünschen würden, oder aber es umgesetzt werden kann, aber dann halt die nächste Phase ist aller Financial Fair Play und alle lachen sich kaputt und trotzdem geben sie alle Geld aus wie sonst was. Von daher würde ich da jetzt erstmal ganz schnell einen Haken hintermachen und das Thema zu den Akten legen. Wird aber nochmal, einfach mal um es ausgesprochen zu haben, doch nochmal einen kurzen Exkurs in die Berateragentur A22 oder wie auch immer sie heißt.
2020A meine ich, ja.
Ja, oder 22A, schieß mich tot. So, der jetzt nochmal ein Plädoyer in einer Art und Weise für die Euroleague gehalten hat, dafür die DFL als Beispiel gezeigt hat. Der hat eine neue Studie zitiert, die besagt, dass gerade mal 5 der diese Saison teilnehmenden Champions League Vereine schwarze Zahlen schreiben. So, dass die Antwort darauf dann eine Super League ist, also einfach mehr Geld einnehmen, ja, so gar nicht an die Stellschraube Ausgaben zu gehen, sondern einfach oben wieder mehr reinzukippen, ja. Das alleine spricht schon für sich. Aber ich fand die 5 Vereine, die genannt wurden, fand ich ganz amüsant, besonders einen. Also klar, Bayern München wissen wir alle, da brauchen wir keine Studien für.
Ich lese einmal vor: FC Bayern, Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon und den Verein, auf den du herausmilchst. Real Madrid.
Dicke, was haben die denn da ausgewertet, Alter? Weiß ich nicht, haben so einen Rentner mit so einem Rechenschieber eingestellt oder was? Also bei aller Liebe, ne? Und ich weiß, es ist halt sehr allgemein auch wieder gehalten. Ich weiß nicht, welchen Zeitraum da betrachtet wurde und was die sich genau angeguckt haben. Aber Bayern, klar, sowieso wissen wir alle. Atalanta Bergamo habe ich auch sofort gekauft. Benfica habe ich sofort gekauft. Ajax habe ich gekauft. Real Madrid hat dann tatsächlich doch eher für ein Schmunzeln gesorgt in dem Kontext.
Ja, bin ich voll bei dir. Also genau, Bayern hat das Gefühl, da ist immer schwer. Also da wandert da mal so Hoeneß, muss ich mal kurz verabschieden, wenn sie schlecht läuft. Aber ansonsten machen die ja sehr, sehr viel sehr richtig. Aber haben wir eben schon vor der Aufnahme gesagt, dass wir uns hier alle 2 Wochen einmal lustig machen über Barcelona, bei denen alles eigentlich so schief läuft und die wahrscheinlich bald Werbeflächen verkaufen von Häusern, die sie noch gar nicht gebaut haben. Und deren direkter Konkurrent keine finanziellen Probleme haben soll, aber mindestens genauso wettbewerbsfähig ist, wundert mich dann doch auch ein bisschen.
Ja, schwarze Zahlen schreibt, ne? Also, ja. Na gut, wie gesagt, gibt einige Menschen, die noch besser Zahlen auswerten können als ich.
Ich glaube sogar Deloitte war das in dem Fall, ne? Mhm. Also einer hier der global renommiertesten Consulting Agenturen.
Ja, denen traut man ja schon zu, da zu wissen, was sie da machen. Ne?
Besser wäre
es. Ja. Trotzdem muss ich schmunzeln.
Und auch schmunzeln musst du, wenn du dein Lieblings-PlayStation-Spiel spielst, von unserem Partner. Bist du bereit?
EA Sports. It's in the game. Ja, unser langjähriger, treuer, oft kopierte, selten erreichte Partner, EA Sports, tatsächlich jetzt aus den letzten 7 Tagen sich nicht viel raus entwickelt. Ich hatte ja mal eine Karriere gestartet, natürlich mit Schalke 04 und habe mich ein bisschen echauffiert, aber war, nachdem ich 3 Scouts eingestellt habe, kurz erstaunt, wie wenig Budget ich jetzt nur noch habe. Und so waren die Scouts auch gar nicht. Habe von da an aber noch nicht wieder angesetzt, ein bisschen aus Zeitgründen. Das wird aber demnächst noch passieren, relativ zeitnah auch, so dass wir dass ich da nochmal ein neues Update geben kann und mal gucken kann, welche Talente ja da aus den eingestellten Scout auf oder aus den Aufträgen der eingestellten Scouts sich herausentwickeln. Für wie viel Millionen ich die dann auf dem Transfermarkt nach ein paar Saisons verkaufen kann, um dann wieder mehr Budget zu haben, um noch mehr Scouts einzustellen. Bis du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du, ich will eigentlich immer, wenn ich Karrieremodus spiele, ich will nur dieses eine geisteskranke Talent, so der mit 17 Jahren schon irgendwie eine Stärke von an die 90 hat oder so, oder mit 18 Jahren an die 90 und komplett alles kaputt macht, dann ist so, okay, ich hab den nächsten Messi gefunden, hab den rausgebracht, tralas, den Marktwert kannst du schon gar nicht mehr lesen, so viele Stellen haben die gar nicht eingebaut, in die Leiste, die das anzeigt, und ja, das wird demnächst wieder folgen, und dann ist es ja auch schon gar nicht mehr so lange, bis unser heißgeliebtet und jahrzehntelang gelebtes FIFA sozusagen das Zeitliche segnet und durch EA Sports FC abgelöst wird. Ehrlich gesagt gehen da schon, viele meiner Gedanken gehen da schon dahin. Ne? Obwohl ich ja, man weiß ja noch gar nicht, ne? Wir wissen ja noch gar nicht, wie krass anders, wird es jetzt krass anders aussehen, ja, weil ja. Die Großteil der Lizenzen bleibt ja, und die werden jetzt das Spiel auch nicht komplett auf den Kopf stellen und so weiter und so fort. So wie ich EA Sports kenne, werden sie aber jetzt nicht einfach nur einen anderen Namen draufschreiben und dann hast es, ne? Also da wird schon was passieren und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Du, die werden die Ballphysik schon revolutionieren. Da gehe ich fest von aus, ja.
Da machen sie jedes Jahr.
Ja, genau. Ja, das war der klassische Dialog mit meinen Kumpels früher. Ist neue FIFA eigentlich anders, Bruder? Also Ballphysik kannst du nicht vergleichen mit dem alten, ne?
Ja, Mann.
Wir kommen langsam schon zum Ende unseres kleinen Schnacks hier. Wir haben zum Ende des Monats noch den silbernen Peter, den vergeben wir monatlich, um am Ende des Jahres dann den goldenen daraus küren zu können. Das heißt, wir gehen immer nochmal alle im Kopf unsere Themenschwerpunkte durch der vergangenen Folgen des Monats, sprich Moment, Team und Typ der Woche. Oft machen wir uns einen Spaß draus. Wir hatten zum Beispiel zuletzt den Trainer, der gefeuert, eingestellt, wieder gefeuert wurde. Vielleicht wurde er mittlerweile wieder eingestellt, ich weiß es nicht. Die Rede ist da von unserem italienischen Kumpel. Dieses Mal machen wir ein bisschen was Ernsteres, und zwar heben wir oder schicken wir den silbernen Peter nach Tschechien an den ersten oder doch, ich glaube, der einzige oder erste aktive Profi, der sich geoutet hat, Jakub Jankto, ist jetzt 2-3 Wochen her. Und bisher gibt es immer wieder Updates, dass er sagt, er hätte sich da ein bisschen positiveres Echo drauf gewünscht und gedacht, er könnte mit seinem Statement, bisschen mehr bewegen, mehr erreichen. Aber er sagt auch, nach wie vor hat Fußball da ein Problem. Wir warten mal, wie sich das da weiterentwickelt. Aber ich schicke an der Stelle den silbernen Peter nach Tschechien. Nach Sparta Prag. Ja, Mann. Und damit kommen wir noch zum Fundstück der Woche. Und
ja, aber warte mal. Okay, ich unterbreche dich ja ungern, aber also ja, zum Silbernen Peter habe ich dann auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Gute Wahl. Aber wo wir gerade bei Typen und Petern und so weiter und so fort sind, wir haben da schon noch einen Typ der Woche, über den wir mal kurz sprechen müssen, ne? Oder vielleicht gar nicht so kurz, sondern schon ein bisschen intensiver, ne?
Ach Quatsch, ist mir was durchgerutscht? Schieß los.
Ja, unser Typ der Woche. Der, ähnlich ja wie Thomas Reis in Bochum, vor nicht so allzu vielen Monaten noch das Schalke-Logo küssend.
Ja, klar.
Ne? Moderier gerne an. Wenn du wieder drin bist, dann hol ihn rein, den Typ der Woche.
Ja, komm, ich bin wieder da, ja.
Okay, jagen wir einmal wie die Sau durchs Dorf.
Ist wieder da. Und zwar Traditionsvereine, haben wir schon viel drüber gesprochen. Es gibt einen Verein, der baut seit längerem im Osten auf. Und der schafft es, hoch angesehene Manager, Sportdirektoren, generell Typen des deutschen Profisports zu locken, die kurz davor eher Richtung Karriereende geschielt hatten. Und das ist jetzt ganz neu Ruven Schröder. Ruven, wie habe ich ihn eben aus dem Gruppenchat genannt, weil ich das Zitat noch im Kopf hatte und auch nochmal davor gecheckt habe. Ruven
Schalke, meine Lebensaufgabe, Schröder, ist jetzt, ja, ich weiß gar nicht, vor wenigen Tagen, Stunden fest zugesagt, dass er ab sofort ja, für RB Leipzig arbeitet.
Ja.
500.000 Ablöse. Und zuletzt haben wir nicht gedacht, dass der noch wieder so eine hohe Position annimmt, seines eigenen Wohls wegen. Wir haben schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, jetzt ist es fix. Deine Meinung?
Ja. Wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal, als das Gerücht mal wieder aufkam, hatten wir es schon in einer Redaktionssitzung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und haben dann gesagt, komm, lass ihn wie die Sau durchs Dorf treiben, wenn es soweit ist. Heute ist dieser Tag. Also, ja, jetzt habe ich ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass aufgrund des Saisonverlaufes und wo wir jetzt gerade stehen und wie scheiße das alles gestartet ist in der Hinrunde und wie viel besser in Anführungsstrichen das jetzt läuft und die neu aufgekeimte Hoffnung und so weiter und so fort, hat mich schon ganz, 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 also emotional schon ganz weit weg von der Personalie Rufen Schröder gehört, ne? Was ja damals, bin ich auch ganz ehrlich, an dem Tag, wo die Bombe geplatzt ist, noch ganz anders war, ne? So. Und da hat er ja auch selber ganz, ganz viel für getan, dass da so eine hohe emotionale Bindung und so eine Identifikation geherrscht hat. Und das ist eigentlich so das eine Ding, was mich jetzt im, weiß ich gar nicht, halbes Jahr später oder was mich am meisten so jetzt beschäftigt ist, Dicker, als du hier rumgerannt bist und dir alle Nase lang aufs Logo, auf die Brust geschlagen hast wie so ein Löwe und ne, gesagt hast, was du gesagt hast und das ja auch nach außen hin gelebt hast, so, ne? Mhm. Also so ein krasser Schauspieler kann der ja gar nicht sein, ne? Mich beschäftigt immer noch, was ist denn da im Sommer so krass passiert, dass er unbedingt in einer Nacht- und Nebelaktion unbedingt weg musste, auf Gehalt ja auch verzichtet hat seitdem. Ne? Also wir bezahlen den seitdem nicht mehr und so weiter und so fort. Und in dem Kontext sind dann die 500.000 Ablöse vielleicht noch in Ordnung, mir aber persönlich eigentlich zu wenig. Ich hätte da gerne einen siebenstelligen Betrag gesehen, um ihn da loszueisen. Weil Gehalt, ja, jetzt schreiben viele Zeitungen, ja, aber jetzt wird ja auch das Gehalt eingespart. Ne, dann haben wir die ganze Zeit eingespart. Das wollte er nämlich nicht mehr haben. Also da muss ja irgendwas krass Weltbewegendes im Sommer passiert sein, warum er so dringend weg musste. Und dann habe ich noch Peter Knebel im Kopf, der dann, als er die Pressekonferenz dazu gehalten hat, ja auch durchaus, wenn vielleicht sehr, 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 mit sehr viel Pathos Worte gewählt hat, die aber auch sehr emotional waren und so Sachen gesagt hat wie, ja, jetzt mit dem Röwen Schröder. Der Rufen, der bleibt ein Freund und ich habe einen Freund gefunden und bliblau und blub und alles schön und gut, aber ich kann mir das immer noch nicht erklären. Und dann hast du ja, und das macht es ja zusätzlich brisant, dass zwei Tage, drei Tage, ein Tag vielleicht, nachdem er dann weg war, schon der erste Zeitungsbericht kam. Oh, hier Schröder im Winter dann, ne, in der Rückrunde zu Leipzig und hast du nicht gesehen, die schon Max Eberl haben, der auch schon vor einer gewissen Zeit nicht mehr kannte und konnte und und das glaube ich denen ja allen. Ich will denen ja auch allen nicht unterstellen, dass sie sich das erfunden haben, nur um halbe Jahre später dann irgendwie zu Red Bull Leipzig zu gehen. Ne? Also das will ich ja keinem unterstellen, aber irgendwie hat hat alles ein echt riesen großes Geschmäckle. Dass jetzt sowohl Max Eberl als auch Rufen Schröder dann jetzt nicht, weil sie da zu einem gewissen Zeitpunkt sich mal vielleicht nicht mehr in der Lage gefühlt haben, die Aufgabe, die ihnen anvertraut wurde, so gut zu erfüllen, dass er am Ende das Ergebnis bringt, was sich alle wünschen. Dass man da in dem Moment dann mal sagt, geht nicht mehr. Und dass daraus dann nicht die Konsequenz ist, nie wieder irgendwie einen Job im Profifußball anzunehmen, ne, ist ja, da erwartet ja auch keiner, aber irgendwie ist die ganze Nummer dann, ich weiß gar nicht, ob ich menschlich enttäuschend sagen soll, weil, also ich verstehe, warum Leute zu Red Bull Leipzig gehen, ne. So, und dann hat, sag ich dir, schwöre ich dir Nacken in der Hand, hat nicht nur damit zu tun, dass sie da richtig, richtig gutes Geld verdienen können, sondern wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht noch viel mehr damit zu tun, dass du da halt ein Projekt hast, was, wenn du die Tatsachen, dass das halt ein Plastik-Moped ist, dass das null Emotionen hintersteckt, dass das bis auf ein paar verwirrte Fans, ich nochmal, wenn du aus Leipzig kommst und na dann geh mit Gott, alles gut. Aber darüber hinaus interessiert das ja einen Toten, was da in Leipzig passiert, und das wird das auch in 10, 20 Jahren noch. Die Tradition kannst du dir halt nicht dazu kaufen. Aber wenn du das alles ausblendest, dann kann das ja schon ein spannendes Projekt sein, wo du mit richtig guten Budgets arbeiten kannst, unter modernsten Bedingungen arbeiten kannst, wo du eine Vision verfolgen kannst und dich wahrscheinlich richtig, richtig austoben kannst. Und da kannst du bei Schalke oder bei Borussia Mönchengladbach derzeit halt nicht, und wirst das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht können. Aber diese ganze Hauruck-Aktion mit auch kurz nach der Transferperiode, wo die Saison erst gerade gestartet war, jetzt gibt es ganz viele, die sagen, ja, hat er dann festgestellt, weil er sich dafür einen Scheißkader zusammengekauft hat und hat dann die Biege gemacht und so. Das ist natürlich sehr harsch formuliert, aber auch da sage ich ganz ehrlich, hat er das? Hat er so einen Scheißkader zusammengekauft? Er hat einen Scheißtrainer eingekauft. Das müssen wir ihm attestieren. Oder den Scheißtrainer, ich will Frank Kramer auch nichts Böses, aber der hat den falschen Trainer verpflichtet. So. Aber auch da ist wieder Teil der Wahrheit. Der wollte ja Thomas Reis haben, hat ihn nur nicht gekriegt, weil VfL Bochum gesagt hat, nein, geben wir nicht ab. Also da kannst du dann noch so rufen, Schröder oder Don Corleone. Ja, Don Corleone vielleicht, aber ne, also du kannst ja nicht eine Knifte am Kopf halten und sagen, da kommt jetzt entweder die Tinte auf den Vertrag oder dein Hirn. So, ne, das passiert ja dann in der Bundesliga tatsächlich doch nicht. Aber den Kader, also was ist denn jetzt seit der Winterpause oder seit dem Wintertransferfenster, was hat sich denn auf Schalke so maßgeblich getan, dass der Kader heute so krass besser ist, also auf dem Platz, nicht in der Quantität oder so oder auf dem Papier, sondern auf dem wirklichen Platz so viel besser macht? Und da fällt mir eigentlich nur ein konkreter Name ein, und das ist Moritz Jens, der neue Innenverteidiger, den wir geholt haben. Und auch da hieß es, mit dem haben sich schon anderthalb, zwei Jahre beschäftigt, was dann auch wieder ein Indiz dafür ist, dass das vielleicht auch noch ein indirektes Erbe oder ein indirektes Nachlassgeschenk von Ruven Schröder ist. So. Also Tim Skakis und wie sie heißen da, wir haben jetzt aus meiner Sicht auf dem Platz noch nicht die durchschlagende Verbesserung gebracht. Vielmehr die Genesung von wichtigen Spielern wie Alex Kral und Rodrigo Salazar und sagen wir schnell, Thomas Ovejan, wobei der ist ja schon wieder platt. Aber also auch das würde ich ihm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich da selber gesagt hat, ich habe so einen Dreckskal, ich habe so die Scheiße hier jetzt verzapft, ich mache mir jetzt aus dem Staub. Also, und dann war ja auch diese Geschichte da im Raum mit seinem besten Freund oder was, der auf einmal Krebs schwer gekriegt hat und. Ne? Und ach, Alter, da könnten wir jetzt 2-3 Stunden noch weiter drüber sinnieren. Also ich für meinen Teil habe da jetzt schon keine große emotionale Bindung mehr zu. So. Hm. Und ich glaube, das geht vielen Schalke-Fans gerade so. So, das Echo in Social Media war jetzt nicht so krass, wie man das vielleicht aus vergangenen Tagen bei anderen Personalien auf Schalke kennt. Und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir halt gerade, wir haben schon neue Helden gefunden, ne?
Ja, die Stimmung ist eben auch gerade gut, genau. Das wäre jetzt anders, wenn man die letzten 4 Spiele nur einen Punkt geholt hätte. Und wie du auch gerade sagst, also die Namen, die du aufgezählt hast, und ja auch die Namen, die jetzt aktuell für gute Stimmung sorgen, sind ja auch ihm zu verdanken. Also ob das Marius Bülter ist oder eben Drexler und ja Salazar, die sind ja alle durch und mit ihm gekommen nach dem Abstieg. Absolut. Und ich habe auch jetzt, also wenn du überlegst, dann eben auch so, und genau, Max Eberl und Ruven Schröder, die aus Vereinen kommen, die sehr, sehr heiß sind. Also wo alles, was du machst, genau untersucht und genau bewertet wird von einem großen Medienecho plus eben auch einer großen kritischen, oder was ist kritischen, da engagierten Fanszene. Gehst dann nach Leipzig rüber, hast mehr Kohle, hast einen bequemeren Bürosessel wahrscheinlich, und du musst dich halt nicht vor so einer großen Fanszene rechtfertigen. Ne? Also das verstehe ich auch, dass das, und genau, du hast halt noch mehr, also das Potenzial ist auch größer durchs Finanzielle eben gegeben, ne? Also, dass du halt nach oben guckst eigentlich nur ausschließlich und du weißt, du spielst absolut eigentlich Champions League, ne?
Absolut.
Und von daher.
Und da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie sinnig das überhaupt ist, wenn so ein Verein wie Red Bull Leipzig dann Max Eberl und einen Ruven Schröder hinzusetzen. Das ist ja die haben ja einen und denselben Job in der Vergangenheit ausgeübt. Ne? Und meines Wissens ist da jetzt dann der Eberl der direkte Vorgesetzte vom Schröder und so. Ne? Also ist und vom, also nochmal, wir müssen gucken, dass das nicht zu lange ausartet, aber der passt doch auch vom Typ Jetzt den Typ Ruven Schröder, den wir jetzt auf Schalke so sehr intensiv kennengelernt haben, aber auch der schon vorher in Mainz war und so, den da in Leipzig, und meinst du, da wird der glücklich jetzt?
Ich glaube, das läuft übers Sportliche alles, oder? Also da denkt jetzt keiner sich, ich freue mich hier auf eine potenzielle Feier irgendwo in der Leipziger Innenstadt. Auch da wieder, ich will Leipzigern nichts absprechen, aber ich weiß ja, eigentlich nur, dass die auch schon zwei Vereine hatten, die da alle sehr, sehr gut fanden. Und den dritten da eigentlich gar nicht so sich herbeigesehen haben. Aber ich glaube, das geht eher darum, dass man sagt, okay, wir haben jetzt durch den und den cleveren Transfer oder das und das, konnten wir uns jetzt in dem internationalen Wettbewerb so stark platzieren, aber da denkt jetzt keiner an die lokale Fanszene, meine Wahrnehmung.
Ja, Fanszene hin oder her, aber die damit verbundenen Emotionen, also auf mich wirkt Ruven Schröder immer wie einer, der sehr von Emotionen zehrt, weil aus welchem Grund sonst hätte er die Aufgabe bei uns angetreten überhaupt, ne? Viel Geld zu verdienen gab es nicht, viel Geld zum Ausgeben, um die Aufgabe auszuüben oder zu erfüllen, gab es auch nicht, so. Also ich erinnere mich da an viele Situationen, wie in Sandhausen, Terodde in der letzten Sekunde der Tor den Ball noch über die Linie stolpert und wir 2-1 gewinnen und Ruven Schröder die Linie runtersprintet und auf den Schweinhaufen draufspringt und fast die Fans auffrisst vor Freude, so, ne? Also das wird da in Leipzig nicht vorfinden, so de facto. Nicht wenn die Meister werden oder einen Pokal gewinnen oder sonst was. Von daher wäre das halt nochmal eine nachgelagerte Frage. Wird der Mensch oder der Typ, so wie ich zumindest immer angenommen habe, dass er ein Typ ist, da wirklich glücklich. Aber wie gesagt, also der ist am Ende ein erwachsener Mann und muss ja wissen, was er macht. Hat die ganze Aktion hat natürlich ein Geschmäckle, gar keine Frage. Und insbesondere besonders unschön wird dieses Geschmäckle, wenn du halt weißt, dass ein oder zwei Tage nach seinem Abgang auf Schalke schon die ersten Pressemeldungen kamen und behauptet haben, oh, also er hat schon sehr, sehr starke Indiz dafür, dass in seiner Entscheidung, da im Sommer Schalke zu verlassen, diese Komponente Red Bull Leipzig auf jeden Fall in einer Art und Weise eine Rolle gespielt hat. Und dann kann man vielleicht doch von aus dem Staub machen reden. Ne? Wer weiß es schon. Aber hat auf jeden Fall ein riesen Geschmäckle.
Ja. Gab es da schon einen offiziellen Amtsantritt? Nee, ne?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube übermorgen, 1.3.
Ja, aber lief natürlich auch alles so aus Ruve Schröders Sicht. Auch einfach beschissen, ne? Also durch diese Gerüchte und durch, wie das alles publik wurde, hat er sich noch anders vorgestellt.
Ja, wir auch.
Ja. Wir bleiben teilweise in Leipzig, denn jetzt kommen wir dann zum Fundstück der Woche. Und das ist, wie eben schon gesagt, was für unsere Statistikliebhaber. Und zwar geht es darum, um die Top 6 in der Bundesliga. Bin ganz sicher, ist, glaube ich, nach diesem Spieltag auch immer noch so. Lass mich schnell doppelt checken. Mhm. Also, dass wir eben Bayern, Dortmund, Union, Freiburg,
Leipzig, Freiburg.
Und die, also ich habe gerade nicht, hast du die Reihenfolge aufgezählt? Ich habe einfach nur.
Ja, ich habe die Reihenfolge sogar.
Okay, pardon. Aber genau. Es sind immer noch die 6 Vereine, sprich genau von oben nach unten: Bayern, Dortmund, Union, Leipzig, Freiburg und Frankfurt, die zumindest in der Theorie um die Meisterschaft spielen. Oder eben ne, am nächsten dran sind, ist klar. Und genau die Vereine sind auch noch alle im Achtelfinale von europäischen Wettbewerben. Und jetzt wird es ganz spannend. Diese Vereine treffen auch alle noch, oder je nachdem, treffen aufeinander im DFB-Pokal. Da besteht das Viertelfinale eben auch aus 8 Vereinen, von denen aufgezählten eben alle dabei sind. Plus Nürnberg und Stuttgart tatsächlich. Die werden es da alle
ist noch.
Ja, ne? Das ist
also Stuttgart ist schon, hä? Aber Nürnberg ist so, hä?
Ja, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, wann zuletzt ein Zweitligist so weit war im DFB-Pokal. Ich glaube,
ja,
Aachen war auf jeden Fall auch. Aachen war als Zweitligist, glaube ich, die waren damals UEFA-Pokal-Viertelfinale.
Ja, kann sein. Also du hast ja schon öfter mal einen Zweitligist, der da
aufmischt.
Irgendwie ein bisschen länger mitmischt im DFB-Pokal, aber der befindet sich dann in der Regel nicht in Tabellenregionen, wo sich Nürnberg gerade befindet und die gerade Markus Weinzierl vor die Tür gesetzt haben und so weiter und so fort. Also die haben auch schon einen miesen Downtrend hinter sich und das ist so ein bisschen kurios. Und
ja.
Ohne jetzt unseren Freunden hier vom Club irgendwie schlechte Laune machen zu wollen, aber könnte schwer werden jetzt in der nächsten Runde, egal wer kommt.
Genau, also die spielen gegen Stuttgart, ne? Passenderweise. Hat die Losfee dafür Spannung gesorgt. 12. der zweiten Liga
okay.
gegen Stuttgart.
Oh, dann, okay, dann mach mal. Dann muss erstmal gespielt werden, das Spiel. Ja. Läuft auch nicht so bei Stuttgart gerade.
An sich ehrlicherweise alles geile Partien, die uns da bevorstehen. Anfang April im DFB-Pokal. Also Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Mhm. Geile Kombi. Bayern München gegen Freiburg. Auch auf jeden Fall zwei Gegensätze. Dann eben Nürnberg-Stuttgart. Und dann eben zuletzt Leipzig gegen Dortmund.
Oh Gott. Leipzig gegen Dortmund, ey. Mein Gott, ey. AIDS gegen Krebs.
Heißt also, diese Vereine sehen sich alle noch oft in den kommenden Wochen in verschiedenen Wettbewerben oder haben noch viel miteinander zu tun auf jeden Fall und müssen noch viel unter sich ausmachen. Wir machen das nächste Mal in 7 Tagen was unter uns aus. Voraussichtlich nach wie vor unter 4 Augen, außer wir überlegen uns was. Denn Nico wird noch unterwegs sein.
Wir brauchen mal wieder einen Gast. Ich habe schon eine konkrete Idee. Ich hatte eigentlich letztes Mal einen Gast. Kann auch nicht sein. Naja, ich bringe für nächsten Montag einen Gast. Ich schreibe den jetzt, naja, jetzt gleich nicht mehr, aber wenn ich aus Mittwoch von der Messe wieder da bin aus Berlin, dann schreibe ich den an.
Easy, perfekt. In dem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche.
Peace.